Rechtsextremismusprävention kompakt. Ein Podcast von Cultures Interactive. Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Ausstieg und Ausstiegsberatung.
Der Begriff Ausstieg beschreibt in der Regel den Bruch mit der rechtsextremen Szene und die Überwindung entsprechender Haltungen. Das Wort hat sich in diesem Zusammenhang seit den 1990ern fest etabliert. Auch die meisten Beratungsstellen, die sich an Aussteigende wenden, tragen den Begriff im Namen. Allerdings ist die Bezeichnung Ausstieg nicht ganz unproblematisch, meint Stefan Tepper vom Niedersächsischen Landesdemokratiezentrum. Stefan Tepper berät und begleitet die zivilgesellschaftliche Ausstiegsberatung in Niedersachsen.
Das Wort Ausstieg ist aus verschiedenen Gründen irreführend. Zum einen suggeriert der Begriff, dass es möglicherweise nur eines einzelnen Schrittes bedarf, den man gehen muss, um sich aus der rechtsextremen Szene zu verabschieden. Das stimmt so nicht. Das mag vielleicht noch zutreffen auf das Ablegen von rechtsextremen Dresscodes und das mag vielleicht noch zutreffen auf das Brechen mit rechtsextremen sozialen Kontakten. Aber spätestens, wenn wir auf rechtsextreme Haltung schauen, werden wir feststellen, dass es da eben nicht dieser eine Schritt ist, sondern dass das ein Prozess ist, der zum Teil Jahre in Anspruch nimmt. Und dieses Prozesshafte wird durch den Begriff Ausstieg verdeckt. Das Zweite ist, dass durch die Verwendung des Begriffs Ausstieg möglicherweise der Eindruck entstehen könnte, als würde eine von der Mehrheitsgesellschaft abgekoppelte soziale Struktur verlassen werden. Auch das ist nicht so. Schauen wir uns rechtsextreme Biografien an, werden wir feststellen, dass viele Menschen über ihre Szenezugehörigkeit hinweg immer mal wieder mindestens funktionale Kontakte in die Mehrheitsgesellschaft hatten, beispielsweise als Schülerinnen und Schüler oder als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und dazu muss dann noch betont werden, dass natürlich auch rechtsextreme Haltungen nicht exklusiv in rechtsextremen Kontexten vertreten sind. Schauen wir in sozialwissenschaftliche Studien hinein, wie beispielsweise die Mitte-Studien, stellen wir fest, dass rechtsextremen Haltungen auch innerhalb der Mehrheitsgesellschaft zugestimmt wird. Das heißt, dass sich Angehörige der rechtsextremen Szene nicht in einen politisch neutralen Raum begeben, sondern dass sie auch außerhalb der rechtsextremen Szene auf Menschen treffen, die halt eben dieses Gedankengut vertreten bzw. die vereinzelten Aussagen zustimmen.
Eine Abwendung von der rechtsextremen Szene kann begleitet und unbegleitet stattfinden. In Deutschland gibt es seit mittlerweile etwas mehr als 20 Jahren professionelle Ausstiegsberatungen. Das erste deutsche Aussteigerprogramm war Exit Deutschland. Ein zivilgesellschaftliches Angebot, gegründet im Jahr 2000 nach norwegischem Vorbild. In den folgenden Jahren kamen weitere Ausstiegsberatungen in staatlicher und zivilgesellschaftlicher Trägerschaft hinzu. Damit gab es in Deutschland erstmals Institutionen, deren Hauptaufgabe darin bestand, die Abwendung von rechtsextremen Szenen und Haltungen professionell zu ermöglichen und den Prozess zu begleiten.
Kein Ausstiegsprozess ist wie der andere. Genau wie sich bei einem Einstieg die Hinwendungsfaktoren und Einstiegsmotivationen je nach Person unterscheiden, gibt es auch beim Ausstieg individuelle Unterschiede. Deshalb ist oft die Frage, ob sich jemand erfolgreich vom Rechtsextremismus abgewendet hat, nicht so leicht zu beantworten. Eine Abwendung von der rechtsextremen Szene bedeutet auch nicht zwangsläufig, dass sich die Einstellungen der jeweiligen Person verändert haben. Häufig passen sich die vormals Rechtsextremen einfach an das neue soziale Umfeld an oder erfüllen vermeintliche Erwartungen der Mehrheitsgesellschaft.
Die verschiedenen Träger der Ausstiegsarbeit legen den Begriff Ausstieg deshalb unterschiedlich aus. Für die Bundesarbeitsgemeinschaft Ausstieg zum Einstieg umfasst ein Ausstieg beispielsweise mehrere Ebenen. Ein gelungener Ausstieg beinhaltet in ihren Augen auch, Zitat, die Hinwendung zu einer Lebensweise, die mit den Grundwerten von Demokratie und Pluralität vereinbar ist. Andere Träger dagegen zielen eher auf eine verhaltensorientierte Auslegung des Ausstiegsbegriffs ab. Bei ihnen steht der Ausstieg aus der Szene im Vordergrund und der Verzicht auf entsprechende Straftaten. Bei einer solchen Definition des Ausstiegs rücken Einstellungen und Haltungen in den Hintergrund.
Angesichts der unterschiedlichen Auslegungen schlägt Stefan Tepper, der seit mehr als 2 Jahrzehnten zur Ausstiegsberatung arbeitet und forscht, Folgendes vor. Es soll zwischen Minimal- und Maximalanforderungen für einen gelungenen Ausstieg unterschieden werden. Mit solchen Indikatoren lässt sich einschätzen, wann beispielsweise eine Ausstiegsbegleitung nicht mehr notwendig ist und wann jemand den Abwendungsprozess erfolgreich absolviert hat oder eben auch nicht.
Tatsächlich würde ich 4 Kriterien für das Gelingen eines Ausstiegsprozesses nennen wollen. Das wäre zum einen das Ablegen von rechtsextremen Dresscodes und Symbolen. Die müssen vollständig abgelegt werden. Das zweite wäre der Abbruch von sozialen Kontakten in die rechtsextreme Szene und zu rechtsextremen Einzelpersonen. Hier muss allerdings ein ganz klein wenig eingeschränkt werden. Es könnte durchaus sein, dass AussteigerInnen Familienangehörige haben, die ebenfalls in rechtsextremen Kontexten unterwegs sind oder rechtsextrem sind, zu denen sie die Beziehung aufrechtzuerhalten wünschen. Wenn das der Fall ist, ist darauf zu achten, dass diese Beziehungen allerdings nicht mehr politisch überformt sind, sondern wirklich tatsächlich rein privater Natur. Das dritte betrifft Straffälligkeit. Anzustreben wäre, dass Straffälligkeit grundsätzlich unterlassen wird, mindestens aber tatsächlich rechtsextreme Straftaten unterbleiben, also einschlägig rechtsextreme Straftaten unterbleiben. Und das vierte ist, und das wäre eigentlich schon der wichtigste Punkt, dass rechtsextreme Haltungen aufgegeben und überarbeitet werden. Nach Möglichkeit, bei gleichzeitiger Übernahme von demokratischen Grundüberzeugungen. Das ist allerdings nicht immer zu gewährleisten. Manchmal bleiben vereinzelte Ressentiments und Gestimmtheiten zurück. Wenn das der Fall ist, dann dürfen die allerdings nicht mehr handlungsleitend sein. Anzustreben ist aber grundsätzlich tatsächlich eine vollständige Überwindung rechtsextremer Haltung bei gleichzeitiger Übernahme demokratischer Grundüberzeugung. Das sollte immer das Ziel sein.
Doch wie kommt es überhaupt dazu, dass sich jemand von der rechtsextremen Szene abwendet? Häufig sind es mehrere Motive, die über längere Zeit zusammenwirken. Diese können ebenso innerhalb wie außerhalb der Szene liegen. Wie bei einer Hinwendung zur rechtsextremen Szene wird auch bei Ausstiegsprozessen zwischen Pull- und Push-Faktoren unterschieden. Zu den Push-Faktoren, die Szeneangehörige aus dem rechtsextremen Umfeld herausdrängen, gehören etwa Zweifel an der rechtsextremen Szene und ihren Haltungen. Aber auch Desillusionierungen und Erlebnisse, die die eigene Gewaltakzeptanz in Frage stellen, können Motive sein. Besonders Gewalt, die fester Bestandteil des Rechtsextremismus ist, kann für Abwendungsprozesse äußerst relevant sein. Zum Beispiel dann, wenn die ausgeübte Gewalt nicht mehr legitimiert werden kann. Oder wenn befürchtet wird, dass sie massive negative Folgen für die eigene Person haben könnte.
Genauso können Abwendungsprozesse entstehen, wenn jemand immer wieder auf Widersprüche stößt und diese auf Dauer nicht beseitigen kann. Solche Widersprüche können sich auf alle Aspekte der rechtsextremen Szene zur Gehörigkeit beziehen. Auf eigene Rollenerwartungen, die Ideologie, die Beziehung zu anderen Szenenmitgliedern, auf Werte und Normen. Bei Mädchen und Frauen können etwa die geschlechtsbezogenen Rollenerwartungen Gründe für eine Abwendung vom Rechtsextremismus sein. Beispielsweise dann, wenn sie die eigenen Rollenvorstellungen nicht mit der rechtsextremen Szene in Einklang bringen können. Allerdings führt das Wahrnehmen von Widersprüchen nicht zwangsläufig zur Abwendung von rechtsextremen Szenen und Haltungen. Stefan Tepper vom Landesdemokratiezentrum Niedersachsen.
Ja, derartige Widersprüche können irritieren. Und grundsätzlich hat jedwede Irritation das Zeug, Szenezugehörigkeiten in Frage zu stellen und damit natürlich auch Abwendungen einzuleiten. Wann das allerdings geschieht, hängt entscheidend von den Möglichkeiten der Individuen ab, Irritationen so zu bearbeiten oder zu verarbeiten, dass sie Szenezugehörigkeiten fortsetzen können. Meine These wäre, je weniger Ressourcen ein Mensch hat, Irritationen auszugleichen, beispielsweise durch positive Erlebnisse, positives Erfahren, was rechtsextreme Szene zweifelsohne auch bietet, desto eher können Irritationen tatsächlich auch zur Abwendung von rechtsextremen Kontexten führen. Bedeutsam sind in diesem Zusammenhang auf jeden Fall außerszenische Beziehungsangebote. Außerszenische Beziehungen nehmen im Laufe von Szenezugehörigkeit in der Regel ab und gehen irgendwann gegen Null. Wenn das eingetroffen ist, dann wird Ausstieg an sich erschwert, weil keine Anknüpfungspunkte mehr in die Mehrheitsgesellschaft bestehen, weil möglicherweise Ängste da sind, mit dem Ausstieg aus der Szene tatsächlich in die Einsamkeit hineinzugehen und weil möglicherweise auch Ängste da sein könnten, von der Mehrheitsgesellschaft abgelehnt zu werden und im Ausstiegsansinnen tatsächlich nicht ernst genommen zu werden. Und wenn wir darauf schauen, dass sich außerszenische Kontakte im Verlauf von Szenezugehörigkeit reduzieren, dann ist es nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, Menschen möglichst früh ein Angebot des Ausstiegs machen zu können. Das heißt, wir sollten schon im Hinwendungsprozess an Menschen herantreten und ihnen das Angebot des Ausstiegs machen, solange sie noch über außerszenische Kontakte verfügen, die dann wiederum genutzt werden könnten, um die Leute in die Gesellschaft zu reintegrieren.
In den Erzählungen von Ausgestiegenen nehmen negative Sanktionen, die mit einer rechtsextremen Szenezugehörigkeit und entsprechenden Einstellungen einhergehen, einen großen Raum ein. Das bestätigt auch die wissenschaftliche Forschung. Damit sind nicht zwingend juristische Sanktionierungen in Form von Strafverfolgung und Verurteilung gemeint. Es geht auch um öffentliche Reaktionen und die deutliche Ablehnung von rechtsextremen Inszenierungen oder Einstellungen in Schule, Ausbildung und Beruf. Öffentlicher Sanktionsdruck Soziale Isolation und Stigmatisierung können Szeneangehörige nach und nach ermüden und zu einer Überlastungssituation führen. Besonders wenn gleichzeitig die eigenen Erwartungen an die Szene enttäuscht werden, kann eine solche Desillusionierung Abwendungsprozesse begünstigen. Die Forschung hat zudem gezeigt, dass Sanktionsdruck von Seiten der Polizei oder Justiz nicht nur zur Folge haben kann, dass sich rechtsextreme Szenen auflösen, der Druck trägt bei Einzelnen auch zum Abwendungswunsch bei.
Solche Push-Faktoren können für Zweifel und Irritationen bei den Szeneangehörigen sorgen. Auch wenn sie erst einmal als negativ empfunden werden, können sie einen Abwendungsprozess einleiten. Es gibt aber auch positiv wirkende Aspekte, die einen Ausstiegsprozess begünstigen können. Die sogenannten Pull-Faktoren. Zu diesen gehört beispielsweise das Bedürfnis, ein Leben zu leben, das sich mehr an der gesellschaftlichen Normalität orientiert. Besonders dem Wunsch, eine eigene Familie zu gründen, wird eine große Bedeutung für Abwendungsprozesse zugeschrieben. Das trifft besonders dann zu, wenn der oder die Partnerin nicht Teil der Szene ist.
Auch außerszenische Freundschaften können eine Brücke zur Mehrheitsgesellschaft darstellen und damit Abwendungen erleichtern. Genauso bieten Kontakte außerhalb der Szene in Schule, Ausbildung und Beruf die Gelegenheit, die eigene Haltung kritisch zu hinterfragen. Allgemein zeigt sich, dass positive außerszenische Erfahrungen Abwendungsprozesse fördern können. Zum Beispiel, wenn sie Anerkennung und Zugehörigkeit abseits von politisch aufgeladenen Inhalten stiften und parallel zu negativen Erlebnissen in der rechtsextremen Szene auftreten. Bestehen solche Gelegenheitsstrukturen nicht, laufen beginnende Reflexionsprozesse eher Gefahr zu versanden.
Wer den Entschluss fasst, sich von der rechtsextremen Szene abzuwenden, kann sich an eine Ausstiegsberatung wenden. Auf dieser Grundmotivation kann eine anschließende Beratung dann unmittelbar aufbauen. Die Erfahrung zeigt, dass Ausstiegsbegleitungen mit ihren BeratungsnehmerInnen aber nicht nur an deren rechtsextremen Haltungen arbeiten. Sie unterstützen auch bei Behördengängen sowie bei der Bearbeitung von Sucht- oder Schuldenproblematiken. Ebenso vermitteln sie den Aussteigenden soziale Kompetenzen und alternative Konfliktlösungsstrategien.
Neben den Beratungsstellen, an die sich InteressentInnen selbst wenden können, gibt es auch solche, die aufsuchend arbeiten. Etwa in Justizvollzugsanstalten, in der Jugendarbeit oder an Schulen. Konzepte der aufsuchenden Ausstiegs- oder Distanzierungsarbeit können aktiv dazu beitragen, dass einzelne junge Menschen ihre Grundmotivation für einen Ausstieg und eine Beratung erkennen und sich auf diesen Weg begeben. In jedem Fall sind Ideologiearbeit und die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie ein zentraler Bestandteil der Ausstiegsberatung. Diese findet immer als Einzelfallarbeit statt. Stefan Tepper.
Wenn jemand Teil der rechtsextremen Szene ist, dann werden deren Strukturen und Ideologie zu einem bedeutsamen Teil der eigenen Identität. Und deswegen ist es in der Ausstiegsbegleitung ganz, ganz wichtig, herauszustellen, was die eigene Identität abseits dieser rechtsextremen Haltung ausmacht und genau diese Anteile zu stärken, damit das Bedürfnis reduziert werden kann, auf Nationalität, Hautfarbe und Geschlecht zurückgreifen zu müssen, um einen eigenen Identitätsentwurf zu entwickeln und zu begründen. Es geht auch darum, herauszuarbeiten, warum ein Einstieg in die rechtsextreme Szene für eine Person überhaupt attraktiv war und welche Funktion die rechtsextreme Szene und die Ideologie tatsächlich individuell erfüllt haben. Und dann gilt es herauszuarbeiten, wie diese Bedürfnisse abseits von rechtsextremen Kontexten sozialverträglich anders ausgefüllt werden können. Und zum gesungenen Ausstieg, auch das ist wichtig, gehört natürlich auch immer die Übernahme von Verantwortung für getroffene Entscheidungen und damit natürlich auch für begangene Straftaten. Damit Ausstiegsbegleitung die bisherigen Haltungen und Bewertungsmuster überhaupt in Frage stellen können, ist eine stabile Bindung zwischen AussteigerInnen und Beratenden notwendig. Die AussteigerInnen sollen sich dabei als Menschen akzeptiert und wertgeschätzt fühlen, auch wenn ihre Haltungen hinterfragt oder gar in Gänze abgelehnt werden.
Insgesamt zeigt sich, dass sich die Ausstiegsberatung in Deutschland in den vergangenen 20 Jahren deutlich professionalisiert hat. Stefan Tepper bewertet die Entwicklung der Ausstiegsberatung in Deutschland deshalb als Erfolgsgeschichte.
In den letzten 20 Jahren ist mit der Ausstiegsarbeit ein eigenes und professionelles Berufsbild entstanden, das Anleihen in vielen verschiedenen Professionen nimmt. Und trotzdem finde ich es wichtig, die Beratungsangebote, Strategien und Methoden immer weiter zu entwickeln. Denn auch Rechtsextremismus verändert sich ständig und tritt in vielfältigen Erscheinungsformen auf. Und grundsätzlich würde ich empfehlen, die Klientinnenschaft auf Personengruppen zu untersuchen, die unterrepräsentiert sind und sich immer die Frage stellen, erreiche ich tatsächlich alle Menschen, die ich erreichen möchte? Erreiche ich Frauen und Mädchen in ausreichendem Maße? Erreiche ich auch Menschen allen Alters in ausreichendem Maße oder fokussiere ich mich tatsächlich nur auf Jugendliche oder junge Erwachsene? Erreiche ich auch tatsächlich alle Szeneausprägungen in ausreichendem Maße oder fokussiere ich nur auf die sogenannten Stiefel-Nazis? Dann gilt es zu prüfen, zu schauen, ob die Beratungsangebote geeignet sind, genau die Personen, die wir vielleicht bisher nicht erreicht haben, anzusprechen und abzuholen. Denn der Anspruch muss tatsächlich sein, dass möglichst vielen Menschen ein Angebot gemacht wird, aus der rechtsextremen Szene auszusteigen. Und in dem Zusammenhang wäre vielleicht auch nochmal zu prüfen und zu überlegen, ob es Möglichkeiten gäbe und welche Möglichkeiten es gäbe, Methoden der aufsuchenden Arbeit zu entwickeln oder zu adaptieren, um Menschen möglichst frühzeitig zu erreichen und ihnen ein Angebot zum Ausstieg aus dem Rechtsextremismus zu machen.
Eine Übersicht über Ausstiegsberatungen gibt es im Infoportal des Kompetenznetzwerks Rechtsextremismusprävention auf comprex.de. Rechtsextremismusprävention kompakt, ein Podcast von Cultures Interactive, Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Akzeptierende Jugendarbeit.
In den 1990er Jahren hatten sich in den Jugendclubs mancher ostdeutscher Städte rechtsextreme Subkulturen etabliert. Auf offener Straße attackierten sie diejenigen, die nicht in ihr Weltbild passten. Darunter linke Jugendliche, People of Color, Obdachlose und Schwule. Häufig gab es in diesen Städten jeweils einen Jugendclub, der eher von rechtsextrem orientierten Jugendlichen besucht wurde, und einen, in dem sich eher linksorientierte oder unpolitische Jugendliche trafen. Und nicht selten griffen diese Clubs sich auch regelmäßig gegenseitig an. Dabei trugen die rechten Jugendclubs maßgeblich dazu bei, dass sich Neonazi-Strukturen etablierten und Nachwuchs angeworben werden konnte. Für Jugendliche, die sich politisch nicht eindeutig verorten wollten, gab es häufig keinen Anlaufpunkt.
Als eine zentrale Ursache für diese Entwicklung wird heute die sogenannte akzeptierende Jugendarbeit und ihre Umsetzung in Ostdeutschland in den 1990ern angesehen. In der politischen Bildung sind seither wohl wenige Dinge so umstritten wie dieser Ansatz.
Ursprünglich war der Ansatz der akzeptierenden Arbeit in der Drogenprävention in westdeutschen Städten entstanden. In den 80er Jahren entwickelte der Bremer Erziehungswissenschaftler Franz Josef Grafeld zusammen mit einer StudentInnengruppe die akzeptierende Arbeit für die Rechtsextremismusprävention weiter. Dieser Ansatz sollte der sozialen Arbeit einen anderen Zugang zu rechtsextrem orientierten Jugendlichen und Jugendgruppen ermöglichen. Dieser war im Kern niedrigschwellig sowie lebenswelt- und beziehungsorientiert angelegt. Die grundsätzliche Haltung des Ansatzes lässt sich auf zwei Leitgedanken herunterbrechen.
Für Franz Josef Grafeld sind in dem Ansatz die akuten sozialen und persönlichen Herausforderungen der Jugendlichen zentral. Und nicht in erster Linie die Probleme, die die Jugendlichen verursachen. Zudem fordert er eine grundsätzliche Akzeptanz der Jugendlichen als Menschen bei gleichzeitiger Kritik an ihren Einstellungen. Denn der akzeptierende Ansatz geht davon aus, dass es vor einer Bearbeitung und Veränderung von individuellen Einstellungen zunächst eine tragfähige Beziehung zur Person braucht. Diese entsteht durch persönliche Zuwendung zu den Jugendlichen und durch die Anerkennung ihrer Lebensrealität. Also die Akzeptanz ihres Gewordenseins und ihrer momentanen Lebensbewältigung. Die Streetworkerin Anne-Kathrin Bayer arbeitet in Bremen für den Verein zur Förderung akzeptierender Jugendarbeit, kurz FAJA. Im Gespräch beschreibt sie den Ansatz so.
Also die Idee ist einfach, dass Veränderungen Prozesse sind und nicht direkt am Anfang stehen können. Also wir können nicht auf Jugendliche zukommen und direkt verlangen, dass sie ihre Einstellung, ihre Haltung, ihre Handlungen ändern, um überhaupt mit uns zu arbeiten, sondern wir akzeptieren sie erstmal im Erstkontakt so, wie sie sind, mit ihren Einstellungen. Wir akzeptieren aber nicht die Einstellung und Haltung, sondern die Person, die sich eben das als Lebensbewältigungsstrategie für sich sinnvoll gewählt hat. Und dann schauen wir im Prozess, wie wir da positive Veränderungen für den jungen Menschen dann anstoßen, begleiten können.
Allerdings sind der akzeptierenden Arbeit in der Rechtsextremismusprävention auch Grenzen gesetzt. Das war Franz Josef Krafeld von Anfang an bewusst. Nicht mit allen Jugendlichen kann man in diesem Ansatz arbeiten. Anne-Kathrin Bayer.
Also die Grenzsetzung bei Fahrer ist auch schon recht früh konzeptionell verankert worden. Das ist jetzt nichts Neues bei uns. Natürlich ist es immer eine individuelle Grauzone an manchen Stellen auch, aber es gibt schon eine sehr klare Grenzziehung, zum Beispiel da, wo Jugendliche radikal ideologisiert oder politisiert sind. Also unsere Zielgruppe sind nicht rechtsradikale, organisierte Neonazis, sondern unsere Zielgruppe sind Jugendliche, die in Orientierungsprozessen sind und wo pädagogisch auch einfach noch ein Ansatz möglich ist. Wie gesagt, ist auch eine Grauzone an manchen Stellen, da muss man dann entscheiden, dafür gibt es Supervision, dafür gibt es die Teams. Dann gibt es eine ganz klare Grenze, wo Jugendarbeit für rechtswidrige Zwecke oder rechtsextreme Interessen instrumentalisiert wird. Das ist ja auch ein ganz klassisches Beispiel für die Übertragung des Ansatzes in andere Räume im Bundesgebiet, wo es dann hin und wieder mal auch ganz schön schief gelaufen ist. Das ist auch eine Grenze, die sehr, sehr früh schon bei Fahrjahr gezogen wurde. Das ist so auch nicht passiert in Bremen. Genau. Wo andere bedroht werden, ist auch eine ganz klare Grenze. Da haben wir auf jeden Fall immer Parteilichkeit für das Opfer, was auch in den Klicken im Kontext mit den Jugendlichen dann thematisch aufgearbeitet wird, wenn es irgendwie möglich ist. Und dann finde ich es auch noch ein ganz wichtiger Punkt, Akzeptanz muss auf beiden Seiten da sein. Es funktioniert nicht nur in eine Richtung. Also wenn ich den Jugendlichen als Person akzeptiere, dann muss er auch mich in meiner Gegensätzlichkeit und meinem gegensätzlichen Lebensentwurf als Person akzeptieren.
Die Idee der Akzeptanz von rechtsextrem eingestellten Jugendlichen brachte dem Ansatz jedoch viel Kritik ein. Einige sehen in diesem Zugang eine Entpolitisierung des Phänomens Rechtsextremismus. Die Kritik lässt sich auch historisch begründen, wie Niklas Vögeding von der Fachstelle Rechtsextremismusprävention beschreibt.
Als es in den 90er Jahren zu den Pogromen in Hoyerswerda und Rostock kam, aber auch weitere rechtsextreme Übergriffe durch ostdeutsche Jugendliche bekannt wurden, sahen Politik und Jugendarbeit im Ansatz der akzeptierenden Arbeit einen Weg, damit umzugehen. Deshalb wurde der Ansatz bald für die Rechtsextremismusprävention in ländlichen Regionen Ostdeutschlands adaptiert. Leider allerdings ohne vorher zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung überhaupt gegeben waren. Die Idee dahinter war, durch alternative Beziehungs- und Freizeitangebote sowie durch die Hilfe bei der Bewältigung von lebensweltlichen Aufgaben Jugendlichen den Ausstieg aus der rechtsextremen Szene zu erleichtern. Die Realität sah häufig ganz anders aus, weil die Jugendarbeit in Ostdeutschland in den 90er Jahren nur über wenig Fördermittel und im Hinblick auf die politische Dimension ihrer Arbeit nicht hinreichend ausgebildetes Personal verfügte und auch weil der zivilgesellschaftliche Rückhalt schwach war, konnte der akzeptierende Ansatz oft gar nicht oder nur sehr schlecht umgesetzt werden. Das hatte zur Folge, dass in zahlreichen Orten Jugendclubs praktisch von Neonazis übernommen wurden. Und deshalb geriet entsprechend die Jugendarbeit nach dem akzeptierenden Ansatz schnell in Verruf und wurde zum Beispiel, etwas zugespitzt, als Glatzenpflege auf Staatskosten bezeichnet. Als Beispiel für diese Kritik wurde manchmal auch der NSU herangezogen, deren drei Mitglieder als Jugendliche gemeinsam in einem Jugendclub unterwegs waren.
In der fachlichen Einschätzung ist also zu sagen, dass das Scheitern des akzeptierenden Ansatzes in Ostdeutschland nicht am Konzept als solchem lag, sondern an fehlenden nötigen Voraussetzungen und einer gänzlich misslungenen Umsetzung. Nach Ansicht von Franz Josef Krafeld wird seitdem von Akzeptieren der Jugendarbeit ganz häufig ausgerechnet dort geredet, wo auf den Abbau rechtsextremistischer Orientierungen und entsprechender Gewaltbereitschaft verzichtet wird. Auch Anne-Kathrin Bayer ist der Ansicht, dass der Ansatz nur schwer von Bremen auf die ländlichen Räume Ostdeutschlands übertragen werden konnte.
Was natürlich schon wichtig ist, zu gucken, wie kann so ein Ansatz überhaupt übertragen werden. Also welche Grundvoraussetzungen braucht es überhaupt, um einen pädagogischen Ansatz irgendwo einzuführen? Und diese grundlegenden Strukturen zum Beispiel, die in einer westdeutschen Großstadt damals da waren, die waren einfach auf dem ländlichen Raum im Osten Deutschlands in der Nachwendezeit nicht gegeben.
In den verschiedenen Diskursen der Rechtsextremismusprävention wirkt die misslungene Umsetzung des akzeptierenden Ansatzes in Ostdeutschland bis heute nach. Denn viele Träger der politischen Bildung stehen der Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen seither skeptisch gegenüber. Sie sind nach den Erfahrungen der 90er Jahre vorsichtig. Diese historisch begründete Skepsis hat Folgen für die Arbeit mit Jugendlichen.
So legen Träger der politischen Bildung beispielsweise häufig den Fokus ihrer Arbeit mehr auf das Empowerment von jungen Menschen, die von Diskriminierung betroffen oder die progressiv orientiert sind. Die Arbeit mit Jugendlichen, die menschen- oder demokratiefeindliche Positionen vertreten, rückt in den Hintergrund. Für Niklas Vögeding fehlt damit jedoch ein wichtiger Bestandteil einer umfänglichen Rechtsextremismusprävention.
So wichtig die Stärkung Betroffener und dass sich entschiedene entgegenstellen gegen rechtsextreme Positionen ist, diese Abkehr von der Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen ist häufig weder praktisch umsetzbar, noch ist sie hilfreich. Denn auch rechtsextreme Jugendliche und Cliquen haben es mit vielen lebensweltlichen Herausforderungen und Bedarfen zu tun, die der sozialarbeiterischen Aufmerksamkeit bedürfen. Denn wie wollte man sonst einer weiteren Verfestigung menschenverachtender Haltung entgegenwirken? Zumal über rechtsextreme Milieus ja nicht selten gesagt wird, dass sie eigentlich über die attraktivere Sozialarbeit verfügen. Dabei kommt es natürlich darauf an, menschenverachtende Einstellungen unmissverständlich zurückzuweisen und Betroffene sowie unbeteiligte Jugendliche zu schützen. In der richtigen Umsetzung dieses akzeptierenden Ansatzes schließt sich das aber auch gar nicht aus. Aber um dieses Spannungsfeld sprachlich so ein bisschen besser fassen zu können, hat Cultures Interactive für seine Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen den Begriff der kritisch zugewandten Haltung formuliert. Denn in der Ausübung von so einer kritischen Zuwendung sind eigentlich die zwei unabdingbaren Elemente von guter und menschenrechtsorientierter Sozialarbeit enthalten. Die persönliche Zuwendung zur Person einerseits und die sachliche Kritik der antidemokratischen Einstellung andererseits. Auch muss man sich stets in Erinnerung rufen, nur wenn die jungen Menschen mit den entsprechenden Einstellungen von der Jugendarbeit erreicht und in die sozialarbeiterische Praxis mit einbezogen werden, lassen sich notwendige Veränderungsimpulse bewirken. Dabei ist es aber natürlich wichtig, die Grenzen der eigenen Arbeit zu kennen und formulieren zu können.
Die anhaltende Diskussion um den akzeptierenden Ansatz zeigt, wie vielschichtig die Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen ist. Fachkräfte der Jugendarbeit laufen nicht selten Gefahr, die Konfrontation menschenverachtender Haltungen hinten anzustellen. Und zwar, um die Beziehung zu den Jugendlichen aufrechtzuerhalten. Umgekehrt kann eine voreilige Konfrontation, zu der es nicht selten in der sozialpädagogischen Arbeit mit jungen Menschen kommt, die Beziehung zu den Jugendlichen gefährden. Diese Ambivalenz beobachtet auch Anne-Kathrin Bayer in ihrer Arbeit. Und sie weist dabei auf einen weiteren wichtigen Punkt hin.
Ich finde ganz wichtig noch als Grundvoraussetzung in unserer Arbeit zu erwähnen, ist, dass es auf Freiwilligkeit beruht. Also die Jugendlichen wollen ja auch was von uns. Und nur so funktioniert es auch. Also sie haben ja offensichtlich einen Mehrwert dadurch, mit uns Zeit zu verbringen. Ansonsten würden sie nicht kommen. Wir zwingen niemanden, mit uns zu arbeiten. Und dadurch, dass sie eben sich entschieden haben, wir wollen jetzt mit den Streetworkern irgendwas machen, die intrinsische Motivation ja auch da, dann, dass es klappt, dass Dinge klappen, dass man gemeinsam eben sich vielleicht auch auf Regeln einigen kann, weil man selbst diesen Raum ja möchte.
Die akzeptierende Jugendarbeit ist ein wichtiger Baustein einer umfassenden Prävention von menschenverachtenden und demokratiefeindlichen Haltungen. Allerdings braucht dieser Ansatz die richtigen Rahmenbedingungen und fundierte pädagogische Kenntnis. Dabei ist es stets wichtig, in der Rechtsextremismusprävention auch die sich verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Blick zu behalten. Nur so können die AdressatInnen der eigenen Arbeit, wie auch die bereits existierenden Ansätze und ihre mögliche Modernisierung, differenzierter in den Blick genommen werden. Das weiß Anne-Kathrin Bayer nur zu gut.
Ja, gesellschaftliche Zusammenhänge verändern sich, Jugendliche in ihren Problemlagen verändern sich und darauf müssen wir reagieren und natürlich kann man da nicht irgendwas nehmen, was 30 Jahre alt ist und das direkt so anwenden, sondern man muss reagieren auf die Situation, die es halt jetzt heute gibt. Und die sind einfach sehr, sehr anders als vor 30 Jahren, die Problemlagen. Mit Kriegen, mit Klimakrise, Zukunftsängste sind ganz, ganz anders gelagert. Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, wir sprechen jetzt von Bremen. Wir können uns jetzt auch nur darauf beziehen, welche Jugendlichen wir dort begleiten. Und da würden wir sagen, dass die Jugendlichen auch heute ganz, ganz, ganz anders sich verorten und auch aus einer ganz anderen Lebenswelt kommen als aus den, in den 90ern noch. Und klassischerweise haben wir gar nicht mehr so richtig Jugendliche, die sagen, ich bin rechts oder rechtsorientiert oder rechtsradikal. Das finden wir aktuell so gut wie gar nicht mehr an. Das sind Jugendliche aus ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, ja, Zusammenhängen, die so bunt sein können, wie man sich das vorstellen kann. Und auch die Cliquen sind sehr, sehr unterschiedlich und divers. Und trotzdem gibt es eben in diesen Cliquen auch demokratiefeindliche und menschenverachtende Einstellungen und Haltungen. Und das müssen wir aufgreifen können, da nicht die Augen zu verschließen, nur weil sie eben keine Neonazis sind. So, sondern die Haltungen sind de facto die gleichen.
Weitere Infos zur pädagogischen Arbeit mit rechtsextrem orientierten Jugendlichen sowie Literatur zum Thema gibt es auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention, farp.online. Rechtsextremismusprävention kompakt, ein Podcast von Cultures Interactive, Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Verschwörungserzählungen und Rechtsextremismus.
Seit Beginn der Corona-Pandemie wird in Deutschland viel über Verschwörungserzählungen und den Umgang mit ihnen diskutiert. Verschwörungserzählungen sind aber kein neues Phänomen. Einige WissenschaftlerInnen gehen sogar davon aus, dass Verschwörungserzählungen bereits mit der Sesshaftwerdung des Menschen entstanden sind.
Vielen Verschwörungserzählungen liegt die Annahme zugrunde, dass als mächtig wahrgenommene Einzelpersonen oder eine Gruppe von Menschen das globale Geschehen heimlich beeinflussen. Mit ihrem verborgenen Handeln würden sie der Bevölkerung absichtlich schaden, während sie diese über ihre Ziele im Dunkeln ließen. Aktuell werden solche Erzählungen deshalb so stark diskutiert, weil viele Menschen in ihrer Verbreitung eine große Gefahr für die Demokratie sehen. Das kann auch Niklas Vögeding von der Fachstelle Rechtsextremismusprävention bestätigen.
Na, dass seit ein paar Jahren so viel über Verschwörungserzählungen gesprochen wird, liegt, glaube ich, auch daran, dass viele Menschen, die Verschwörungserzählungen verbreiten, gleichermaßen auch rechtsextreme Ideen propagieren oder zumindest offen dafür sind. Und trotzdem wäre es eine unzulässige Verallgemeinerung, jede Person, die an Verschwörungserzählungen glaubt, gleich als rechtsextrem oder sogar als Neonazi zu bezeichnen. Das Verhältnis von Rechtsextremismus und Verschwörungserzählungen muss, glaube ich, differenzierter betrachtet werden. Und das ist auch für pädagogische Fachkräfte wichtig, denn die sind natürlich im Moment häufiger mit verschwörungsgläubigen Jugendlichen konfrontiert und empfinden es als Herausforderung, dieses Verhalten da fundiert einzuordnen. Und dabei müssen wir uns aber vergegenwärtigen, dass es sich beim Verschwörungsglauben erstmal um ein qualitativ anderes Phänomen handelt als beim Rechtsextremismus.
Im Rechtsextremismus ist die Vorstellung eines homogenen Volkskörpers zentral. Diese baut auf rassistischen und völkischen Kriterien auf. Der Volkskörper muss der rechtsextremen Ideologie zufolge geschützt werden. Und zwar, indem als nicht dazugehörig betrachtete Gruppen abgewertet und in der Konsequenz ausgegrenzt oder auch angegriffen werden. Für Verschwörungserzählungen dagegen ist die Idee zentral, dass eine meist mächtige Gruppe heimlich die Geschicke der Welt lenkt. Und das mit dem Ziel, einem großen Teil der Bevölkerung Schaden zuzufügen.
Trotzdem zeigt sich in einschlägigen Foren, dass bei verschwörungsgläubigen Menschen auch ideologische Fragmente des Rechtsextremismus Anklang finden. Dazu gehören etwa Rassismus, Chauvinismus und Holocaust-Relativierungen. Gleichzeitig enthält auch das rechtsextreme Weltbild häufig Verschwörungserzählungen und wird über diese verbreitet. Es lohnt sich also, genauer zu betrachten, was Rechtsextremismus und Verschwörungsglauben verbindet und was sie unterscheidet. Hier spielt Antisemitismus eine wichtige Rolle.
Antisemitismus muss sich nicht unbedingt in einer Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden äußern. Es geht vielmehr um die zugrunde liegende implizite Annahme, dass einzelne Personen oder Personengruppen für das Leid auf der Welt verantwortlich seien. Eine Annahme, die in der Vergangenheit immer wieder auf das Judentum projiziert wurde. Bei Verschwörungserzählungen ist dieser Personenkreis allerdings weiter gefasst. Es handelt sich um eine Personifizierung abstrakter gesellschaftlicher Zusammenhänge, die gleichermaßen Ausgangspunkt von Verschwörungsglauben, Rechtsextremismus und Antisemitismus ist. Niklas Vögeding.
Es geht um das Bedürfnis, Sündenböcke auszumachen. Und zwar für all die Ambivalenzen, die unsere moderne Gesellschaft hervorbringt. Zum Beispiel, dass der Kapitalismus sowohl Fortschritt als auch Armut und Zwang hervorbringt. Oder bürgerliche Staatlichkeit einerseits Freiheit und Sicherheit bedeutet, in ihr aber gleichermaßen auch Gewalt und Autorität angelegt sind. Und diese moderne Gesellschaft gilt es dann aus Perspektive des Rechtsextremen zu bekämpfen. Die Antisemitismusforschung zeigt aber auch eindeutig, dass solche antimodernen Ressentiments kein alleiniges Kennzeichen der Extremrechten sind. Stattdessen handelt es sich um eine gesellschaftliche Querschnittsideologie, die sich durch alle Schichten, Altersgruppen und politischen Lager zieht. Ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild zeichnet sich also durch mehr aus als durch Antisemitismus. Denn es spielen dabei noch so Sachen wie Sexismus, Chauvinismus, völkischer Nationalismus und weitere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit eine Rolle. Diesen Ideen hängen verschwörungsgläubige Menschen aber nicht zwangsläufig an. Insofern ist nicht jeder Verschwörungsglaube gleich rechtsextrem. Ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild ist aber nur sehr schwer, ohne das antisemitische Ressentiment, das sich eben häufig auch verschwörungsideologisch äußert, vorstellbar.
Für pädagogische Fachkräfte kann es hilfreich sein, Rechtsextremismus und Verschwörungsglaube nicht nur auf der ideologischen Ebene zu betrachten. Sie sollten weitere Ebenen in den Blick nehmen und versuchen, mehr über die Hintergründe des Verschwörungsglaubens herauszufinden. Welche Funktion und welchen Zweck hat der Glaube an Verschwörungen für das Individuum? Und welche Gefahr geht von den Verschwörungen aus? Bei den jeweiligen Funktionen macht Niklas Vögeding eine weitere mögliche Schnittmenge zwischen Rechtsextremismus und Verschwörungsglaube aus.
Sowohl Rechtsextremismus als auch der Verschwörungsglaube sind geprägt von einem Blick auf die Welt, der sie in eindeutig gut und eindeutig böse aufteilt. Im Rechtsextremismus besteht das Böse, das zugleich überlegen und unterlegen ist, in der antisemitischen Projektion. Daraus entsteht ein Gefühl der Unterlegenheit, das es zu bekämpfen gilt. Rassistische Gruppenkonstruktionen dagegen schaffen ein unterlegenes Böses. Rechtsextreme kämpfen also quasi an zwei Fronten, gegen eine vermeintlich überlegene jüdische Weltelite und gegen die angeblich minderwertigen Nicht-Weißen. Beides kann, aber muss nicht Bestandteil von Verschwörungserzählungen sein, auch wenn die antisemitische Projektion für Verschwörungsgläubige sehr, sehr nahe liegt.
Rechtsextremismus und Verschwörungserzählungen können also vor allem in zwei Bereichen nah beieinander liegen. Zum einen in einer Weltsicht, die die Umwelt in eindeutig gut und eindeutig böse aufteilt. Zum anderen in der Annahme einer permanenten Bedrohung, gegen die man sich möglichst heldenhaft wehren müsse. Es besteht also die Möglichkeit, dass Verschwörungsglaube ein Türöffner für den Rechtsextremismus sein kann, also eine Art Radikalisierungsbeschleuniger.
Sowohl die rechtsextreme als auch die verschwörungsideologische Weltdeutung geben ihren AnhängerInnen ein subjektives Gefühl von Kontrolle und Ordnung. Das ist insbesondere in Zeiten persönlicher oder gesellschaftlicher Krisen attraktiv. Außerdem ermöglichen es beide Weltdeutungen, sich überlegen und auserwählt zu fühlen. Nicht zuletzt, indem andere Menschen oder Gruppen abgewertet werden. Das erfährt auch Niklas Vögeding regelmäßig in der Arbeit mit Jugendlichen.
Aus pädagogischer Perspektive ist es sinnvoll, sich klarzumachen, dass der Verschwörungsglaube an sich noch kein Indikator für menschenfeindliche Haltung sein muss. Und trotzdem kann der Glaube an Verschwörungserzählungen natürlich gefährlich werden. Pädagoginnen sollten beachten, dass Verschwörungsglaube meist in einem subjektiv wahrgenommenen oder eben einem objektiven Mangel an Kontrolle, Selbstwirksamkeit und Identität gründet. Und hier kann eine pädagogische Praxis sehr gut ansetzen, zum Beispiel indem sie nach den Ursachen und Entstehungsbedingungen dieses Mangels fragt und versucht, alternative Kompensationsmechanismen zu entwickeln. Und genau aus diesem Grund ist es wenig zielführend, mit Menschen, deren Selbst- und Weltbild auf Verschwörungserzählungen fußt, über konkrete Inhalte zu diskutieren oder versuchen, diese Inhalte zu widerlegen. Und das bedeutet aber nicht, dass man nicht widersprechen sollte, wenn menschenverachtende Aussagen getroffen werden. Für die pädagogische Intervention ist es aber meist hilfreich, wenn sie auf die Bedürfnisse ausgerichtet ist, die dem Verschwörungsglauben zugrunde liegen und nicht direkt deren Inhalt.
Pädagogische Fachkräfte sollten versuchen, mit verschwörungsgläubigen Jugendlichen auf der emotionalen Ebene ins Gespräch zu kommen und Räume zur Selbstreflexion zu eröffnen. Zum Beispiel, indem sie eher offene Fragen stellen, statt auf faktenbasierte Argumente zu setzen. Denn letzteres führt häufig dazu, dass sich verschwörungsgläubige Menschen in ihrer Identität angegriffen fühlen und sich dementsprechend verteidigen. Offene Fragen dagegen regen idealerweise Reflexionsprozesse an. Bestenfalls stoßen die Jugendlichen im Gespräch selbst auf die Widersprüchlichkeit ihrer Annahmen, ohne dass sie dabei einen Gesichtsverlust befürchten müssen.
Anders verhält es sich bei jungen Menschen, die noch nicht verschwörungsüberzeugt, sondern lediglich offen für diese Ideen sind. Hier lässt sich durchaus auch die faktenbasierte Ebene betrachten. Hilfreich ist es, im Gespräch die Medienkompetenz der jungen Menschen zu stärken. Dabei kann die pädagogische Fachkraft zusammen mit den Jugendlichen ihre Aussagen und Annahmen überprüfen. Niklas Vögeding von der Fachstelle Rechtsextremismusprävention.
Also eigentlich können wir Verschwörungserzählungen ganz ähnlich pädagogisch begegnen wie anderen eventuell problematischen politisch-weltanschaulichen Haltungen, die bei Jugendlichen ja meistens auch in der Entstehung sind. Dabei ist spezifisches Wissen zum Inhalt von Verschwörungserzählungen zwar sinnvoll und hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig für eine gelingende Intervention. Vielmehr ist eine klassisch sozialarbeiterische Haltung der offenen und wertschätzenden Neugierde natürlich bei gleichzeitiger Wahrung der eigenen Grenzen ein guter Weg, um Verschwörungsglauben bei jungen Menschen präventiv zu begegnen.
Weitere Infos zu Verschwörungserzählungen sowie Tipps für den Umgang mit Verschwörungsgläubigen gibt es auf der Homepage der Fachstelle zur Prävention und Bildungsarbeit im Themenbereich Verschwörungserzählungen unter fachstelle-vse.de. Rechtsextremismusprävention kompakt, ein Podcast von Cultures Interactive. Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Das politische Neutralitätsgebot. Definition und Bedeutung für die Jugendarbeit.
Das politische Neutralitätsgebot ist in meinem Verständnis eigentlich ein großer Garant der Demokratie, wie die Verfassung sie vorsieht. Es wird im Diskurs oft missverstanden. Durch bestimmte Akteure wird ein anderes Verständnis verbreitet, in dem das politische Neutralitätsgebot im Sinne einer Wertneutralität gedeutet wird. Es meint aber eigentlich Unparteilichkeit.
So definiert der Jurist Leon Andrea Brandt das politische Neutralitätsgebot im Gespräch mit Cultures Interactive. Der Rechtswissenschaftler arbeitet als wissenschaftlicher Referent bei SOCLES, dem International Center for Social Legal Studies. Im Jahr 2021 beauftragte ihn die Fachstelle Rechtsextremismusprävention mit einer Rechtsexpertise zum politischen Neutralitätsgebot. Anlass dafür war die wachsende Verunsicherung über das Gebot in der politischen Bildung, der Jugendarbeit und der Prävention.
Denn immer wieder wird aus dem politischen Neutralitätsgebot die Forderung abgeleitet, politische Bildung solle wertneutral sein. Demnach dürfe die politische Bildungsarbeit keine eigenen Werte vermitteln. Vielmehr müssten alle Meinungen zugelassen und immer gleich behandelt werden. Pädagogische Fachkräfte dürften dann beispielsweise keine Stellung beziehen, wenn Kinder oder Jugendliche rechtsextremes Gedankengut verbreiten. Gemäß einer solchen Deutung würden also politische BildnerInnen regelmäßig gegen das politische Neutralitätsgebot verstoßen. Eine Deutung, die besonders die AfD aufgreift.
In Sachsen-Anhalt forderte die AfD-Fraktion beispielsweise 2018, die Landeskoordination des Schulnetzwerks Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage ersatzlos zu schließen und bei künftigen Haushaltsplanungen nicht mehr zu berücksichtigen. Zur Begründung gab die Fraktion an, das Netzwerk fördere eine gefährliche Verschränkung zwischen Schule und Politik.
Ein anderes Beispiel betrifft den Verein Miteinander, der sich in Sachsen-Anhalt gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit engagiert. In einer großen Anfrage zur Fördermittelvergabe an den Verein wollte die AfD wissen, welche konkreten Umstände zur Aberkennung der Gemeinnützigkeit führen könnten. Auf diese Weise geraten nicht nur zivilgesellschaftliche Institutionen, sondern auch pädagogische Fachkräfte unter Druck. Zum Teil müssen sie sogar um ihre wirtschaftliche Existenz fürchten.
Regelmäßig stellt die Partei die Frage, ob die Förderung bestimmter zivilgesellschaftlicher Organisationen verfassungskonform sei und nutzt dazu ihre Präsenz auf kommunaler Ebene sowie in Landes- und Bundesparlamenten. Verschiedenen Trägern politischer Bildungsarbeit sowie der Präventions- und Deradikalisierungsarbeit wirft sie vor, gegen das politische Neutralitätsgebot zu verstoßen. In einem alternativen Haushaltsplan schlug die AfD-Fraktion 2017 in Sachsen-Anhalt beispielsweise vor, 4,5 Millionen Euro zu streichen. Und zwar bei, Zitat, ideologischen Projekten in den Bereichen Kampf gegen Rechts, Willkommenskultur, linkes Vereinswesen. Leon Andrea Brandt betont indes, dass es beim politischen Neutralitätsgebot nicht um Wertneutralität geht, sondern um Unparteilichkeit. Der Jurist erklärt, wie diese zu verstehen ist.
Das heißt, dass staatliche Stellen bzw. Personen, die staatliche Macht wahrnehmen, sich nicht in den freien Diskurs der Meinungs- und Willensbildung einmischen dürfen zugunsten oder zulasten einer Partei. Also Werbung für oder gegen eine Partei machen dürfen. Weil dieser Diskurs am Ende frei sein soll, damit wir als BürgerInnen frei darüber entscheiden dürfen, wen wir wie wählen wollen und welcher Partei wir unsere Stimme verleihen. Und das ist am Ende Demokratie.
Das politische Neutralitätsgebot ist ein Verfassungsprinzip. Es verpflichtet deshalb zunächst den Staat und alle staatlichen AkteurInnen, unparteilich zu handeln. Beispielsweise die BundesministerInnen oder BeamtInnen in der öffentlichen Verwaltung. Finanziert der Staat zivilgesellschaftliche Träger der Demokratieförderung und Präventionsarbeit aus Steuermitteln, gibt er die Verpflichtung zu politischer Neutralität an diese weiter. Was das für pädagogische Fachkräfte bedeutet, wenn sie für solche zivilgesellschaftlichen Träger arbeiten, erläutert Leon Andrea Brandt.
Eigentlich ist es relativ simpel. Also wenn wir sagen, das politische Neutralitätsgebot schreibt uns vor, unparteilich zu sein, dann heißt es darf keine Werbung für oder gegen eine Partei geben. Und das ist der Grundsatz, an dem politische Bildungsarbeit sich dann auch messen lassen muss. Das heißt nicht, dass politische Diskussionen unterbleiben müssen. Das heißt schon gar nicht, dass schwierige Themen nicht diskutiert werden dürften. Im Gegenteil. Also in meinem Verständnis des politischen Neutralitätsgebots würde ich sagen, es verpflichtet uns sogar dazu, diese Diskurse zu führen, gerade um die Aushandlungsprozesse, die es braucht, innerhalb einer Demokratie auch führen zu können und die gerade jungen Menschen zu vermitteln und junge Menschen daran zu schulen, diese Prozesse zu führen und vor allen Dingen auch unterschiedliche Meinungen bis zu einer gewissen Grenze auszuhalten.
Wichtig ist jedoch, dass diese Diskussionen in einer sachlichen Art und Weise geführt werden. Dass die Inhalte differenziert und vor allen Dingen korrekt dargestellt werden. Wenn das gegeben ist, können politische Positionen in der politischen Bildung und der Jugendarbeit aber sehr wohl diskutiert werden. Ganz besonders, wenn es um konkrete Positionen von Parteien geht. Leon Andrea Brandt.
Was ich an der Stelle immer raten würde, ist, sich auf sehr konkrete Dinge zu beziehen. Also beispielsweise ein Parteiprogramm oder die konkrete Aussage von PolitikerIn XY. Und dann eher zu sagen, jetzt hat die Person das und das gesagt oder in dem Parteiprogramm steht das und das drin und das dann zur Diskussion zu stellen. Wichtig ist, dass die politischen BildnerInnen dahingehend Zurückhaltung üben, dass sie ihre eigene Meinung nicht in einer Art und Weise präsentieren, die was Indoktrinierendes hat, in Anführungszeichen. Also, dass sie nicht eine Vorgabe machen oder sagen, die Partei so und so ist total, ich sag's mal überspitzt, scheiße, sowas.
Pädagogische Fachkräfte oder politische BildnerInnen dürfen Kindern und Jugendlichen also nicht ihre Meinung vorgeben. Das heißt aber nicht, dass sie als ein politisches Neutrum auftreten müssen, wie Leon Andrea Brandt betont.
Also natürlich sind politische BildnerInnen am Ende auch Menschen. Und ich glaube, gerade in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen müssen wir immer wieder darauf gefasst sein, dass wir gefragt werden, und was glaubst du denn? Oder wie siehst du denn das? Und es geht dann sehr stark darum, das entsprechend einzubetten. Also zu sagen, okay, guck mal, das ist meine Meinung. Und da muss man ja auch nicht sagen, ich wähle Partei so und so, sondern man kann einfach sagen, meine Meinung zu dem Thema ist die. Aus den und den Gründen. Aber das kann man auch anders sehen.
Das politische Neutralitätsgebot des Grundgesetzes verbietet also keine kritisch-reflexive Auseinandersetzung mit politischen Fragen. Vielmehr eröffnet die Verfassung dadurch Räume, in denen sachlich und korrekt, aber eben auch kontrovers diskutiert werden darf und soll. Und das gilt schließlich auch für die politische Bildung, Jugendarbeit und Prävention. Pädagogische Fachkräfte dürfen bzw. müssen Stellung beziehen. Besonders dann, wenn Kinder, Jugendliche, Eltern oder andere Personen durch ihre Überzeugungen Menschen in ihrer Würde verletzen oder die demokratischen Grundwerte der Verfassung angreifen. Wie ein solches Stellungbeziehen aussehen kann und welche Voraussetzungen es dafür braucht, erklärt Leon Andrea Brandt.
Also wenn es dazu kommt, ich arbeite im Jugendclub und es gibt einen Konfliktfall zwischen Jugendlichen, dann bin ich auf jeden Fall dazu angehalten einzuschreiten, ganz klar. Das ist meine Pflicht, die Jugendlichen oder die jugendliche Person, die sich dort angegriffen und verletzt fühlt, zu schützen. Genauso wie es meine Pflicht ist, grundsätzlich den anderen ihre Meinungsfreiheit zu eröffnen. Also in dem Fall bin ich als Mediatorin in dem Konflikt gefordert. In der rechtlichen Hinsicht, das würde ich sehr differenzieren. Ich habe grundsätzlich ein Vorbehalt davor, das Recht als eine Allzweckwaffe einzusetzen und zu sagen, wir haben einen Konflikt, was sagt das Recht dazu, dann lass uns das doch so machen. Ich bin der Meinung, es gibt Situationen, beziehungsweise es gibt einfach Situationen, da gibt es eine rechtliche Regelung und die muss angewandt werden. Natürlich, ganz klar. Aber an anderer Stelle eröffnet uns das Recht eher Handlungsspielräume und die müssen wir dann im Tatsächlichen ausschöpfen. Also, und ich würde mich immer fragen, was ist die Perspektive dahinter? Jetzt beispielsweise ein strafgerichtliches Verfahren gegen den, die Jugendliche anzustrengen, die da die eine beleidigende Aussage wahrscheinlich getätigt hat und dadurch Rechte einer anderen Person verletzt hat. Ich sehe da nicht unbedingt zwingend immer einen Zweck dahinter. Natürlich kann das sein, dass es Jugendliche sind, die immer wieder auffallen und die man anders nicht mehr kriegt und wo man irgendwie sagt, okay, ich habe es jetzt echt dreimal mit dir versucht, ins Gespräch zu gehen und das zu lösen und du lässt es nicht und es nervt und es macht uns hier alle kaputt. Klar, dann kann man irgendwann sagen, okay, wir brauchen eine höhere Instanz, damit du es vielleicht lernst. Aber davor wäre ich immer ein Fan davon, also kommt natürlich auf die Situation an, grundsätzlich zu sagen, okay, wir nehmen es als eine Herausforderung, die aber auch eine Chance sein kann, um ins Gespräch miteinander zu kommen. Und dann eher zu sagen, ey, das war nicht in Ordnung. So, also gerade bei Kindern und Jugendlichen geht es ja darum, dass sie lernen. Und das Ziel der Kinder- und Jugendhilfe ist, wie § 1 Absatz 1 SGB 8 so schön sagt, die Erziehung zu einer eigenverantwortlichen, gesellschaftsfähigen Persönlichkeit. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir Räume wie Jugendclubs, so schwierig das auch ist, genau dazu nutzen, um so eine Erziehung, um so eine Entwicklung zu ermöglichen. Und das, was wir dann eher brauchen, ist, dass wir sagen, wir müssen die Jugendclub-Mitarbeiterinnen ausstatten, dass sie ihre Arbeit gut machen können. Das heißt, wir brauchen genug Personal, die müssen genug Zeit kriegen, die müssen gut bezahlt werden, die brauchen Supervision, um gerade auch schwierige Situationen aushalten zu können und gut verhandeln zu können.
Wer mehr über das politische Neutralitätsgebot und dessen Bedeutung für die Jugendarbeit erfahren will, findet die Rechtsexpertise von Leon Andrea Brandt auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention, farp.online.
Die Erstellung dieses Podcasts wurde gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei Cultures Interactive.